Hallo ihr Mäuse und willkommen zu einer neuen Folge Mousecast. Wir sind Nina
und Helmi
und wir lieben Filme
und Serien.
Heute mostly Filme.
Ja.
Haben nur natürlich House of the Dragon wieder im Gepäck. Da sind jetzt alle Folgen bis auf das Staffelfinale raus.
Ja.
Dann noch mit dabei Heartstopper Forever. Das ja, der Abschluss der Serie.
Ja, jetzt auch wieder ein bisschen was her, aber ist ja noch...
Ja.
Auf Netflix.
Und wir waren ja krank, deswegen.
Und dann war da noch Nolan.
Ja, sei uns das verziehen. Dann Spider-Man Brand New Day.
Mhm.
Jetzt der vierte Teil der Spider-Man-Reihe. Ich wollte Trilogie sagen, aber ist ja jetzt keine Trilogie mehr.
Nee.
Dreams, Gefährliches Verlangen. Ja. Lassen wir jetzt erstmal so
gleich.
Lassen wir erstmal so stehen. Und dann noch The Invite. Von Olivia Wilde, der ja auch von KritikerInnen bisher, soweit ich das mitbekommen habe, zumindest hoch gelobt.
Ja, ich habe auch eigentlich nur Positives gelesen und gehört.
Ja, also stay tuned, was wir dann von dem Film halten.
Ja, schauen wir rein. Etwas, wo die Meinung ein bisschen geteilter ist. Und zwar bei Heartstopper Forever.
Ist die Meinung da geteilter?
Ich finde schon.
Ich dachte, wir sind uns da ziemlich
einig. Also bei, wir sind uns einig.
Ach so, du meinst aber bei
nicht,
den anderen.
Aber nicht ja. alle Menschen, die das geguckt haben. Also wir sind uns da schon einig, ich habe halt auch Gutes gelesen und gehört. Und das, kleiner Teaser, kleiner Spoiler an dieser Stelle. Wir waren nicht ganz so begeistert, wir waren etwas enttäuscht. Ja, okay. Heartstopper Forever, wir kennen die Serie, wir haben sie alle geliebt. Sehr wholesome. Und hier geht es dann auch weiter mit Charlie und Nick, deren Beziehung. Der Film ist von Wash Westmoreland. Ich finde es auch ein ganz wilder Name, Wash.
Wash, einfach.
Einfach Wash.
Stell dir vor, dein Vorname ist einfach Wash.
Washing Machine. Okay. Hm? Ja.
Also no shade. No so shade. Ist einfach nur.
So, ich habe auch keinen besseren Namen, aber ich finde es wild. Naja. Wieder mit dabei, obviously, Kid Connor und Joe Locke. Wieder in den altbekannten Rollen. Es geht darum, dass Charlie jetzt im vorletzten Schuljahr ist. Er wirkt viel, viel selbstbewusster, lässt sich auch für die Wahl als Schulsprecher, Headboy stellen und wird es dann auch. Und Nick ist in seinem letzten Schuljahr jetzt und die Uni steht bald an.
Mhm.
Und das bringt natürlich so ein bisschen Problemchen in deren Beziehung, weil die
Spannung,
weil die doch ein bisschen codependent sind und wie sie das denn in Zukunft denn dann machen werden. Ja, gibt es ein paar Problemchen im Paradise.
Ja, und noch einmal kurz zum Cast. Es sind ja alle wirklich wieder mit dabei, bis auf Mother, Olivia Colman.
Exactly.
Die ja eigentlich die Mutter von Nick gespielt hat in der Serie und wholesome Momente da hatte. Und jetzt haben sie sie hier halt recastet. Ich weiß gar nicht, woran es lag. Ob das Scheduling war oder Geld oder...
In der letzten Staffel war sie aber ja auch nicht mehr, ne? Da hat man sie einfach weggelassen.
Ja, genau.
Also da gab es gar keine Mutter dann.
Genau, da war dann nur Hayley Atwell als, glaube ich, Tante, also Schwester von quasi Olivia Colman so.
Ja, aber es war gar keine Mutter präsent.
Nee.
Nee, und jetzt war es einfach... Wer anders.
Ja.
Und leider hat es halt nicht so sehr gehittet, weil erstens, man kann Olivia halt nicht ersetzen.
Nee.
Sowieso nicht.
Mm-mm.
Und ich finde auch, die Dynamik zwischen den beiden war anders und nicht so wholesome, herzlich.
Ja.
So wirklich diese Mutterliebe, die ja da auch so bestand, so ist halt nicht so rübergeschwappt. Ist natürlich ein bisschen schade, weil das einen dann rausbringt.
Also uns zumindest hat es rausgebracht.
Ne, also.
Wie aber auch irgendwie dieser ganze Film. Also
wir
haben beide die Serie geliebt. Also ja, super kitschig und alles, aber halt einfach richtig wholesome, feel good, so queere Repräsentation. Es ist spät, ich bin seit 5 Uhr wach, okay. Repräsentation bis zum geht nicht mehr.
Ja, ganz toll.
wunderbar. Ist auch alles so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchenwelt. Also nicht komplett natürlich, ja, aber so.
Mal ein gutes Ende, ja, eben für queere Stories. Aber ja, ich glaube, das war auch hier das Problem, dass der Fokus so sehr auf Charlie und Nick war, mhm, und alle anderen Beziehungen und die ganze Freundesgruppe, die ja auch so wichtig war zur Unterstützung, ja, und ne, dass man immer dieses Backup hat. Das wurde irgendwie so ein bisschen außen vor gelassen, kam nur, ja, so stellenweise.
Die waren so voll im Hintergrund.
Ja, ja, und dafür war dann die Story zwischen den beiden nicht stark genug, ja, dass man den Fokus dann nur auf die gelegt hat.
Weil die Story zwischen den beiden, I'm sorry, aber da gibt's keine. Weil, nee, das ist so, oh, Konflikt.
Wie kann man den lösen?
Sex.
Yay.
Oh, noch ein Konflikt oder irgendwie ein Problem.
Wie kann man mehr den lösen?
Sex. Noch mehr Sex. Wirklich. Also
und, wirklich, dann, und auch nicht, also wirklich nicht mal versucht, irgendwie darüber zu reden. Also es war so, nee, Yearning, und dann haben sie sich wieder gesehen und dann war Sex. Also, ja, bis zum Ende des Films gab es keine Lösung des Problems.
Nee.
Und ich bin so, warum gibt es den Film dann? Also so für mich gab es, ja, irgendwie dann keine, so doof es jetzt klingt, das ist jetzt sehr hart gesagt, so meine ich das nicht, aber so, es gab keine Daseinsberechtigung.
Ja, weil,
so, warum hast du diesen Film gemacht, wofür?
Ich finde, es gab dann nicht, also das war jetzt kein so rundes Send-off für, mhm, diese Charaktere, weil ich bin jetzt immer noch so, naja, aber was ist denn jetzt mit deren Beziehung? Also, weil das ist ja keine Basis, auf der sie dann eine potenzielle Fernbeziehung führen, eben, können. Weil wenn die Beziehung nicht über Kommunikation funktioniert, sondern nur über Sex irgendwie, jetzt an diesem Punkt, also sie hat ja mal anders funktioniert, ja, aber jetzt
halt, ja, nur, vor allem, so, weil da so ein bisschen noch dieses eröffnet wurde, also in den Folgen, in der Serie, waren ja die Probleme von Charlie, was seine Eating Disorder anging, halt so schon ziemlich im Fokus, was so mentale Gesundheit angeht. Und man hat da hier jetzt so ein bisschen die Einführung, dass es Nick auch nicht immer ganz gut geht. Dass ich
das Baby, hat sich ja schon in der letzten Staffel, ja, eben, angedeutet.
So. Und jetzt, oh, wurde es noch so ein bisschen, ne, vertieft, und, ja, auf einmal war dann aber irgendwie so Abbruch.
Ja.
Dann ging es da nicht mehr drum, oder wie er dann lernt, damit umzugehen oder sich Hilfe zu holen oder zu copen. Das wurde dann irgendwie wieder total fallen gelassen, als sie dann Sex hatten.
Ja, und auch, also soweit, Charlie ist halt in Therapie und man sieht auch seine Sitzung mit seinem Therapeuten. Mhm. Und weiß ich nicht, so, da hätte man, finde ich, bei Nick auch noch mal so in die Richtung mehr gehen können, eben, und aktiver sich um sein Befinden kümmern.
So, du machst diesen Film als Abschluss. Wenn du dieses, ja, Fass aufmachst,
dann musst du das Fass auch wieder zumachen.
Ja, oder austrinken oder was auch immer.
Ja.
Aber das war es hier halt nicht. Es ist irgendwie so abrupt, ja, dann geendet, ohne irgendwas irgendwie zu lösen, ja, an Konflikten. Und das Ende soll dann super wholesome auch sein und Happy Pride. Und ich bin nur so, ja, okay, aber ich kann mich irgendwie nicht darüber freuen, weil ich weiß gar nicht, wie, auf welcher Basis die halt jetzt weitermachen. Das war, nee, halt so ein bisschen,
weil es halt irgendwie gar nicht mehr eine gesunde Beziehung ist dann.
Nee, eben.
Zu dem Zeitpunkt. Also soweit, die haben dann so ein Streitgespräch und dann sind sie so, vielleicht brauchen wir ein bisschen Abstand voneinander. Und
dann ist jetzt so, Trennung und dann, oder nicht, oder Abstand oder Pause. Oder?
Und dann können die aber beide halt irgendwie nicht ohne einander. Und aber da ist dann auch irgendwie nicht so richtig deutlich für mich gewesen, so, ja, warum? Also, weil ich finde, man hat einfach deren Beziehung, deren Liebe füreinander, naja gut, die Liebe hast du schon irgendwie gespürt, aber so, ja, was halt deren Beziehung ausmacht, war einfach, dieser Funke war nicht mehr da, dieser Spark.
Ja.
So.
Und durch die fehlende, ja, Repräsentation der ganzen Freundesgruppe, ja, konnten die das nicht alleine carryen, weil das Drehbuch halt kacke war und dann so, die konnten es dann nicht mal irgendwie auffangen oder retten oder halt da noch irgendwie noch mal so ein bisschen, ja, Drive reinbringen. Oder wenigstens so dieses Ganze, wenn die Beziehung kriselt, weil er zur Uni geht oder so, dass dann halt eben diese Freundesgruppe dann da wäre und das so richtig unterstützt,
ja,
und die gemeinsam eine Lösung finden oder sowas. Oder halt, ne, die auffangen, das ist halt irgendwie nicht passiert. Die waren irgendwie da, aber auch irgendwie nicht. Und,
ja,
ja, ein bisschen verschwendet. Man hätte daraus, ja, was Schönes, Rundes machen können zum Abschluss und das war es halt,
ja,
leider nicht.
Die hatten halt alle so, so wenig Screentime und waren dann wirklich nur so, am Rande hat man dann so ein bisschen erzählt bekommen, was bei denen irgendwie gerade so abgeht oder auch nicht abgeht. Und dann war aber auch schon wieder irgendwie vorbei. Also,
ja. Und sie waren nicht mal irgendwie so Plot-Devices oder so. Nicht mal das.
Die waren nicht mal relevant. Also die so waren nicht. Randnotiz waren die waren sie. Nicht relevant für die Main, in Anführungszeichen, Storyline, weil irgendwie gab es ja auch nicht so eine richtige Storyline. Dann wurde noch der Bruder wieder mit reingebracht bei Nick irgendwie so in so einem Afterthought.
Das war auch irgendwie unnötig. Dann hätte man eher auf was anderes sich fokussieren sollen, aber gut.
Nein. Ja, also dementsprechend, wir waren leider sehr enttäuscht, weil wir haben uns sehr drauf gefreut.
Ja.
It is what it is.
It is what it is.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich dem gegeben habe.
Ich glaube, wir hatten beide irgendwie 2,5 gegeben. Ich glaube, so ein bisschen aus so Nostalgiegründen noch wahrscheinlich mehr. Ich glaube, es wäre ganz lustig, jetzt nochmal die Serie zu gucken, um zu schauen, ob wir das immer noch so wholesome finden.
Ja.
Also probably, aber vielleicht nicht auf den Level wie beim ersten Mal.
Ja, aber das war schon, also das fand ich schon ganz süß, dass sie dann zum Teil eben nochmal so Szenen aus der ersten oder aus den Staffeln halt so mit reingebracht haben. Aber es war dann at some point auch einfach nur so ein bisschen so
füllend.
Ja, so Nostalgie erzwingend.
Ja, weil die nicht von alleine gekommen ist, eben.
Ja, 2,5 haben wir gegeben, habe ich gerade nochmal geprüft. Naja, ist bei Netflix, also ich meine, wenn man die Serie geguckt hat, dann kann man sich den Film, ne? Das
gehört halt dazu.
So, aber ist jetzt kein...
Ja, war schade.
Ja. Naja.
Naja.
Machen wir weiter. Mit Spider-Man Brand New Day. Ist ja, wie gesagt, der vierte Teil jetzt von den MCU-Spider-Man-Filmen. Also der letzte Film hat ja damit aufgehört, dass Doctor Strange diesen Spruch da dann gemacht hat, diesen, wie sagt man, Zauber, keine Ahnung, dass alle Menschen vergessen, dass...
Wer Peter Parker ist.
Ja, genau. Und somit halt dann eben auch vergessen, dass Peter Parker Spider-Man ist, weil seine Identität revealed wurde.
Und dass überhaupt diesen ganzen Film und den Konflikt in Gang gebracht hat.
Korrekt. Und er wollte dann ja eben, dass MJ und Ned und so sich dran erinnern noch, wer er ist und so Probleme. Und dann am Ende, nee, okay, es müssen wirklich alle vergessen. Und ja, da machen wir dann jetzt hier weiter. Er lebt da so einsam und alleine vor sich hin, ist halt voll in seiner Spider-Man-Ära quasi. Also der ist nur am Spider-Man-Sachen machen.
Spider-Manen.
Ja, wollte ich auch was sagen, aber das klingt irgendwie weird.
Kämpft weiter gegen die Kriminalität.
Ja, genau. Es sind dann auch so alte Bekannte nochmal wieder dabei, hier Scorpion und dann aber auch irgendwie neue, die man aus den Comics wohl kennt. Wir kennen die Comics ja nicht, wir haben die nicht gelesen. Ja, und er wird dann vor einen neuen Bösewicht gestellt, den wir erstmal noch nicht dann wissen, wer das ist. Und dieser Bösewicht kann halt per Telepathie oder was auch immer in andere Menschen reinwandern, in deren Geist, deren Kopf. Und ja, da ist Spider-Man dann auf der Spur. Und versucht irgendwie dieses Mysterium auch zu lösen. Wer ist das überhaupt? Was möchte diese Person? Und warum kann diese Person nicht in seinen Kopf eindringen? Das ist ja auch so ein Ding. Und dann ist bei ihm noch so, nebenbei reicht ja alles noch nicht, dass er so eine Art Metamorphose durchlebt und immer mehr von dieser Spinnen-DNA sich in seinem Körper breit macht. Wodurch er dann auch, sieht man ja im Trailer schon, da auch einmal ganz kurz nur einhaken. Wir sind so genervt davon, dass dieser Trailer wirklich alles einfach vorher schon gezeigt hat. Das ganze alles. Promomaterial. Aber ja, er hat dann nämlich Organic Fluid.
Spinnennetze. Ja, der Zeug da aus seiner seinem Web Handgelenke Fluid. Ja, das rausgesprüht. Wie wir das ja auch kennen von vorherigen Spider-Mans.
Ja.
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 Einem. Ja.
So.
Das Problem da ist aber so ein bisschen, dass er das halt eben nicht irgendwie unter Kontrolle hat. Er weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Er hat das Gefühl, er hat keine Kontrolle. Irgendwie eher so aus dem Affekt handeln, nicht richtig so. Und das möchte er halt eben unterdrücken und arbeitet an einem Device, wie er diese DNA halt klein halten kann, um das zu kontrollieren.
Ja. So. Um weiter Spider-Manen zu können.
Ja, so wie bisher.
Ja. So, der Film jetzt wurde, die ersten drei wurden ja inszeniert von John Watts, der wurde jetzt inszeniert von Destin Daniel Cretton, der auch Shang-Chi und die Legende der Zehn Ringe gemacht hat. Heißt der auf Deutsch so? And the Legend of the Ten Rings halt.
Habe ich nicht geguckt.
Nicht?
Nee. Shame on me.
Der war ganz gut. Aber wo ist Shang-Chi? Das ist nochmal auch so ein anderes Thema. What is going on im MCU allgemein? Aber das sparen wir uns auf für ein andermal. Ja, ich fand den schön, den Film. Also, ich mag die Spider-Man, die Tom Holland Spider-Man-Filme richtig gern.
Ich mag es auch Tom Holland sehr gern.
Ja, und Zendaya. ich mochte auch die John Watts-Filme, also vor allem den ersten Homecoming. Ich habe den mal, glaube ich, ein paar Wochen lang so jeden Tag basically geguckt zu Schulzeiten.
Fair.
Weil der war so richtig Comfort. Das war alles so kleine Scale. Es war nicht so dieses, die Welt geht unter.
Ja.
Sondern wirklich so dieses Spider-Man, der ist in der Schule, der hat so
ja.
Struggles von einem Teenager.
Cute halt.
Ja.
Ist cute.
So. Und deswegen fand ich jetzt auch hier schön, dass es hier auch wieder mehr so ein bisschen contained war.
Ja, es war nicht mehr dieses komplette riesen Marvel Universe, so was auf dem Spiel stand. So, du hattest nicht das Gefühl, du hängst mit einem Bein in der ganzen Avengers Storyline drin.
Ja, korrekt. So. Ja.
Ja.
Das fand ich schön. Ich hatte direkt bei den Opening Credits bei den Marvel Studios hatte ich direkt Pipi in den Augen.
Wirklich, es fing an und ich hatte die ganzen Rückblicke so und daraus hat sich halt eben dann Marvel gebildet. Ja. Da war ich auch schon. Ich glaube, da habe ich auch sogar ein, zwei Tränchen sind mir runtergerutscht.
Ich war so, oh mein Gott, he was just a little baby.
Ja, und ich war so, oh mein Gott, die kannten die noch. Das hat ja niemanden bestimmt.
Ja.
So, ja.
Ja, und das fand ich halt ganz cool auch und auch relativ gewagt für Marvel. Also wie sehr sie dann doch in dieses Peter Parker geht's richtig beschissen reingegangen sind. Also es gibt auch eine Szene, die ist auch ein Trailer, wo er sich halt da so runterstürzt und man merkt so richtig dieses, er weiß gerade gar nicht, ob er noch leben möchte oder nicht.
Mhm.
Und das halt überhaupt da so mit reinzunehmen, fand ich sehr stark. Ich fand es auch sehr stark gespielt von Tom Holland. Ich finde, der hat sehr gut gespielt.
Ich finde, das ist auch so, es ist eine super Rolle für ihn.
Ja.
So, passt da drin perfekt. Blüht er auf.
Ja.
Da kann er auch irgendwie dann so nuanciert spielen und so, weil er auch so vertraut ist mit der Rolle, glaube ich auch.
Lang genug jetzt schon gemacht.
Ja, eben. Und also das merkt man schon,
dass
er da einmal sehr aufblüht, auch wenn es natürlich dann auch negative Emotionen sind. Aber seine Schauspielleistung, sage ich mal, blüht darin auf. Das natürlich. Ja.
Ja.
Ja. Sonst, drehbuchmäßig habe ich so ein paar Problemchen, aber.
Ja. Also meine zwei Hauptprobleme, du kannst ja mal sagen, was deine sind einmal der dritte Akt, Punkt. Und in diesem Zuge dann eben auch Sadie Sinks Charakter. Jeder weiß, wer sie auch spielen, also welche Rolle sie spielt. Sagen wir, wen sie spielt oder sagen wir es nicht? Also weil es ist kein Spoiler, if I'm being fucking honest.
No, ist es nicht. Ja. Okay, falls Ohren zu.
Ohren zu. Ja, aber also es ist halt wirklich kein Spoiler.
Ja.
Es ist, okay, wir sagen es jetzt einmal, es ist Jean Grey. So, ja.
Ja. Oh, Wunder, Wunder, Surprise, Surprise.
Ja, das sind meine zwei Main Points. Was ist so bei dir?
Bei mir auch der dritte Akt und die ganze Storyline um diese Veränderung, die er durchlebt hat. Das war ja so ein, also es ist ja eigentlich ein Riesenteil dieses Films. Das ist ja eine riesen krasse Entwicklung, die er irgendwie da durchlebt. Und er weiß ja selbst nicht richtig, was da überhaupt passiert. Er kann es irgendwie vielleicht DNA-technisch irgendwie einschätzen, weil er ist ja ein kluger junger Mann. Aber erklären kann man sich das ja trotzdem nicht.
Ja.
So. Und diese ganze Storyline zwischen, okay, ja, er weiß nicht, was passiert, er hat darunter keine Kontrolle, dann hat er irgendwie so ein Device und das soll das unterdrücken. Und aber wie diese ganze Geschichte so endet oder dieser Zweig, war mir nicht genug. Weil ich finde, es kam dann einfach nur ein Punkt und ich sag dann ja nicht, was jetzt das denn war. Aber so, das ist dieses und dann ist ein Punkt und dann ist so, geil.
Ja, weil es halt auch immer noch sehr offen bleibt, was seine Kontrolle angeht.
Das ja, und ich finde, da war nicht genug Hinarbeit. Also ich habe das Gefühl, da wurden ein paar Stationen übersprungen, bis es dann zu diesem Punkt kam. Und ich war so, du kannst nicht so ein Riesenaspekt, was ja seine Identität, seinen Körper, was ja wirklich alles beeinträchtigt, kannst du so aufbauen und dann auf einmal so. Für mich hat sich das da angefühlt so ein bisschen wie bei Heartstopper, die haben ein Problem und dann haben die Sex und es gelöst. So hat sich das für mich so ein bisschen angefühlt, to be honest. So.
Ja.
Und ich weiß, was sie damit tun wollten und ich checke, aber es war mir zu schnell, es war mir zu abrupt. Aus dem Nichts, ohne Vordenken, wie es dann dazu kam.
Ja, und ich... Genau, Spoiler 2. Ich glaube, das wäre halt, wo mir dann nämlich im dritten Akt nämlich dann noch was gefehlt hat. Also so, weil das ja überhaupt alles passiert mit dieser Spinnen-DNA, so habe ich das zumindest verstanden, ist, weil er eben zu viel Zeit quasi als Spider-Man verbringt und sich nur in dieser Identität befindet und sich das dann aus irgendeinem Grund halt eben auch auf seine DNA ausübt, vielleicht durch Stresslevel oder keine Ahnung. Und dass das deswegen halt passiert. Und dann gibt es eben diese Szene, von der du gerade gesprochen hast. Und ich hätte halt danach, also weil das ist, ich finde, dieser Film findet kein, der landet irgendwie nicht. Also so, ich hätte noch mal eine Szene, wo das noch mal irgendwie außerhalb von dieser Stresssituation dann gezeigt wird, was jetzt damit wirklich ist.
Ja.
So. Ja. Und das ist nämlich dann auch so mit irgendwie vielen anderen Charakteren und seinem Leben allgemein so, dass ich so war, okay, ja, ab, also, wir haben doch hier den ganzen Film irgendwie so was gehabt, irgendeine Story gehabt und dann
wird's wir.
Ja, und dann wird's einfach halt wirklich sehr wirr. Ich finde eben auch, dass mit Jean Grey diese ganze Storyline, ich finde, die haben sich zu sehr auf das Mysterium verlassen im Skript. Ich finde, es hätte ein deutlich stärkeres Skript sein können, wenn sie einfach von vornherein, auch beim Marketing schon gesagt hätten, es ist Jean Grey.
Ja.
Und dann dadurch diesem Charakter noch mal mehr als dieses Mysterium gegeben hätten. Weil das ist halt das, was da so carryen soll. Aber es carryt halt nicht, weil es ist halt kein Mysterium.
Und da fehlt dann einfach in ihrer Person die Tiefe.
Ja.
Und hätte man das eben so vorher besser eingearbeitet, wusste eh jeder, der Reveal war gar nicht notwendig. Und der Reveal war dann auch irgendwie nicht so, oh, wow, krass.
Nee, sondern so.
Das war einfach nur so, okay.
Ja.
Und deswegen, also so, ja, man versteht dann, was die Intention ist. Warum das irgendwie alles passiert ist. Das wird dann irgendwie alles erzählt.
Ja.
Aber es lässt einen immer noch ziemlich kalt, obwohl das dann ja schon sehr emotionale Szenen sind. Und ich finde, die würden halt besser hätten wir noch mehr Substanz gehabt von vornherein.
Ja.
Wenn ich schon von Anfang an so ein bisschen im Zwiespalt bin zwischen, okay, was ist da los? Also so, okay, sie macht das, ist sie jetzt böse oder hat sie einen Grund, dies und das. So, wenn man das von vornherein so mehr einarbeitet, dann bist du halt am Ende bei dieser Szene, die dann da ist, und dann wärst du viel, viel mehr invested. Ich meine, ich habe so oder so geheult, weil ich habe den ganzen Film geheult. So. Aber es hätte mehr wirklich emotional mit mir gemacht. Und nicht nur eine Reaktion aus mir herausgeholt, sondern wirklich emotional etwas.
Ja. Ja.
Ja.
Ja. Also, weil ich habe dann nämlich, ich hatte mehrfach dann Tränen in den Augen oder war so ein bisschen choked up, aber ich habe halt nicht einmal geweint, wo ich eigentlich fest mit gerechnet hätte, dass das passieren würde. Aber ist halt nicht, weil es eben da irgendwie, also ich fand den als so jemand, der diese Filme sehr mag und diesen Charakter, diese Charaktere, also auch MJ, Ned und so weiter, der das alles mag, so, da fand ich den schön, aber es war dann halt nicht so genug, um das wirklich auf einer emotionalen Ebene zu machen, weil auch, auch da, man hat halt im Trailer einfach schon so viel gesehen, also von dieser ganzen Ned, MJ, Maynard, wie er sich ja dann erstmal nennt, Dynamik. Da, ich sag gar nicht, dass da mehr Szenen hätten im Film sein müssen, also auch da wieder dritter Akt, schwierig, weil, das ist Spoiler, sorry.
Aber wenn man es halt so von vorne rein alles schon in dem Trailer hat, dann können diese Szenen ja gar nicht hitten, wenn du sie guckst.
Nee, korrekt, weil so. Du
weißt ja, dass es kommt,
wann in jeder,
kommt.
In jeder Szene oder fast jeder Szene weißt du, worauf es hinauslaufen wird.
Ja.
Es gibt halt kein so, was macht er jetzt?
Ja.
Sondern so, ah ja, ach genau, jetzt geht er dahin.
Ach, so, ja. Das kommt jetzt.
Jetzt kommt gleich die Szene aus dem Trailer und dann kommt die Szene.
Also ja, so. Man hat einfach nur, man hat sich so daran lang gehangelt und man hat irgendwie auf Szenen gewartet.
Ja.
Und man wurde eben dann nicht überrascht aus sein eben. Und dieses, also wie gesagt, also dieser Film hat bei mir so einen Effekt gehabt, einfach so tränendrüsenmäßig gedrückt und ich habe geheult, aber mit mir innerlich hat es nichts getan.
Ja, ich fand den zum Teil sehr witzig auch. Ja. Also ich fand die ganze Spider-Man-Punisher-Dynamik sehr witzig.
Ja.
Die fand ich sehr unterhaltsam.
Ja.
So Bruce Banner kommt da dann auch noch mit rein, das will ich jetzt aber nicht zu sehr spoilern.
Das Trailer seht ihr eh alles.
Ja, aber da sieht man nämlich...
Ja, nicht alles. Aber
das fand ich ganz cool. Manche Leute haben da jetzt schon wieder gesagt, so, aber das fand ich eigentlich irgendwie ganz...
Ich fand's cute.
Ja, ich fand's irgendwie auch ganz cute. Und also das fand ich nochmal eine nette Ebene, auch so mit diesem ganzen, wer erinnert sich vielleicht doch noch so dunkel an Peter und wer nicht. Ne?
Guckt ihn euch an, dann wisst ihr.
ja, das fand ich irgendwie dann nochmal eine ganz nette Ebene, die da so mit reingebracht wurde. Und ja, also krasser Film auf jeden Fall, was auch so ganzen Stunts und so angeht. Mhm. Also so, ich habe mir jetzt nochmal ein paar Behind-the-Scenes-Sachen angeguckt. Das ist insane.
Aber da again, diese ganzen Behind-the-Scenes-Sachen, die schon seit Ewigkeiten im Internet jetzt rumschwirren, auch die haben viel zu viel vorweggenommen.
Ja.
Weil ich wusste genau, welche Szene wann wie kommt, welcher Stunt irgendwie wann kommt, weil ich das ja alles schon gesehen hatte.
Ja, und so, und da ist dann auch, ja, so, wo dann Personen miteinander auf eine bestimmte Art und Weise interagieren in den Stunts, was du dann da schon gesehen hast. Ja. Und ich war so, das möchte ich doch gar nicht wissen.
Nee, also die waren trotzdem gut, ja. Aber es hat halt so ein bisschen Spannung rausgenommen.
Ja.
Und ja, aber ja, Tom ist einfach ein Schrank geworden.
Wirklich
einfach Schrank. Das war interesting.
Ja, die haben den auch outgeslutted. Ja,
slutted him out, as they should.
As they should.
Jeder hat dieses Bild gesehen mit seiner Maske und er in seinem Birthday Suit. Mit einem Handtuch. So, ja, it's crazy.
Ja.
Also wenn man noch so zurückdenkt, ist crazy.
Ja. Good for him.
Good for him, good for Zendaya.
Ja.
Ja.
Good auch für die beiden. Die beiden sind nämlich gerade ordentlich am Kohle machen.
Yep.
Also der Spider-Man-Film hat am ersten Wochenende ja jetzt den Rekord von Endgame gebrochen und also um, ich glaube, ein paar Millionen Dollar. Und hat halt fast eine Milliarde oder 950 Millionen ungefähr US-Dollar weltweit eingespielt. Am ersten Wochenende.
Das ist halt insane.
Ein Spider-Man-Film. Ein Endgame ist ja so, das war ja... Das war ja das Ding.
So.
Das war das Ergebnis von, keine Ahnung, zig Marvel-Filmen, 10 Jahren und so.
Ja.
Und jetzt ist halt schon crazy. Ja.
Und aber ich glaube, was da auch so ein bisschen noch mit reinspielt, ist eben dieses, was gerade dieses Jahr los ist. So sind der erst in jedem Film und Tom ist in so vielen Filmen und in denselben Filmen. Und John Bernthal ist auch wieder da und der ist in Spider-Man. Dann ist er aber auch wieder in The Odyssey und dann da. Und es ist jeder ist überall. Und dadurch also auch dieses quasi diese Staffelübergabe von, also erst Spider-Man-Promo zu Odyssey-Promo zurück zu Spider-Man-Promo. Yeah. Also es ist irgendwie... verwebt sich da alles.
Ja.
Aber ja, also es ist crazy. Es ist halt einfach gerade so ein krasses Pop-Cultural-Thing fast, so was da gerade richtig so läuft. Das finde ich halt crazy. Aber auch ein bisschen hilarious. So, The Odyssey. Und dann kommt so Spider-Man und so, nope.
Also an sich deswegen auf jeden Fall eine Guck-Empfehlung. Mhm. Finde auch, also im Kino hat er auch Spaß gemacht, auf jeden Fall. Es gab auch so ein paar Momente, wo man dann so ein im Kino bei mir gehört hat, was ich irgendwie ganz witzig fand. Finde ich immer, also solche kleinen Sachen finde ich immer ganz schön. Ich mag das nicht, wenn alle so, so laut ja. sind, wie man das ja so in Videos aus den USA irgendwie kennt. Oder wie es ja dann auch bei Endgame so ein bisschen hier irgendwie dann war.
Ja gut, das, so, das war ja eher, ne? Das war jetzt leider bei mir nicht so.
Aber ich finde das halt eher, also ich finde das ganz süß, wenn man dann mal so einzelne Leute irgendwie hört, die dann so, oh Gott, das sind irgendwie, ja, das ist ganz mausig irgendwie.
Also ich glaube, alle haben so ein bisschen Luft angehalten, als sie das erste Mal Tom dann oben Omine gesehen haben, waren alle so ein bisschen, ja.
Ja, ja. Also, ja, ich habe dem 4 Sterne dran gegeben für halt einen Superheldenfilm, so 4 Sterne.
Ja, ich habe noch nicht Sterne gegeben, ich bin halt immer noch irgendwie am Überleben. Ich bin nicht so ganz sicher, aber ich glaube, es wird natürlich auf die 3,5.
Ja, natürlich.
Ja, wieder hinauslaufen, dann haben wir wieder den halben Stern. Unterschied, as it always is.
Ja. Kommen wir jetzt zum nächsten Film. Mhm. Der Film heißt Dreams, gefährliches Verlangen. Ich würde sagen, es ist eher ein gefährliches Unterfangen, sich diesen Film anzugucken.
Ja.
Also, der Film ist von...
Ist das Michelle?
Michelle Franco oder so?
Ja, Franco.
Franco. Franco. Who knows? We don't. Wir haben es nicht gegoogelt, haben wir vergessen.
Ich bin auch ehrlich, so...
Unser Fehler.
Bei ihm... Bisschen gleichgültig.
So, wir haben hier Jessica Chastain in der Hauptrolle. Die haben zusammen, letztes oder vorletztes Jahr einen Film gemacht. Memory. Den fand ich ganz gut. Also ich fand den nicht Bombe, aber ich fand den ganz interessant.
Ich habe den nicht gesehen, aber ich habe viel gelesen jetzt auch natürlich im Nachgang von diesem Film. Und da waren halt so super viele Leute so von wegen so safer from him. Und damit meinen die halt schon ihn. Und dann war ich nur so,
Ja, es ist nicht ihre beste Performance, whatever. Nee. Es ist kein fantastischer Film. Aber ich fand die Prämisse ganz gut. Und also, ja, ich kann mich auch nicht mehr so ganz dran erinnern. Das ist schon eine Weile her. Aber ich weiß noch, dass ich da eigentlich mit so einem
Ach ja,
rausgegangen bin.
Ach ja.
Bei diesem Film war ich jetzt eher mehr so ein
Ach nö.
Nee. Worum geht es? Okay, also. Also, wir haben Jessica Chastain, die Tochter eines sehr reichen Mannes ist und ihr Job ist auch, Tochter eines reichen Mannes zu sein, also sich um so Foundations zu kümmern und
so Kunstwerke. Charity so ein bisschen noch, ja, gar nicht wirklich. Ja.
Ja, also ja, so halt so Kunstwerke da irgendwie dann zu spenden und was auch immer sie sonst so für Tax-Write-Offs macht und dann
teure Kleidung tragen.
Ja, und in einem, also dem traurigsten Haus, was ich je gesehen habe, leben.
Ja.
Und die hat dann auch in Mexiko so ein Institut für Ballett, was ja sie halt sponsert oder was ihre, die Foundation von der Familie so sponsert, aber sie ist da die Hauptverantwortliche. So, und da ist ein junger Balletttänzer und die sind ein bisschen in love.
Der Fernando.
Der Fernando.
Ich muss reingrätschen. Jedes Mal, wenn dieser Name fiel, musste ich an Mamma Mia 2 denken, wie dieses Fernando-Lied gesungen wurde. Das war echt.
Ich habe den Film bis heute nicht geguckt und ich werde ihn auch, glaube ich, nicht gucken.
You should. Aber ja, andere Geschichte. Aber ich weiß nur, es hat dann halt eben nicht gepasst, dass dieses Lied immer in meinen Kopf war. Das war wild.
Ja. Also dieser Film geht los, finde ich sehr spannend. Eigentlich, damit, dass Fernando versucht, illegal oder es auch schafft, illegal halt in die USA dann zu kommen. Deren Beziehung kristallisiert sich dann erst so langsam raus. Man merkt, sie hat ihm das Geld dafür geschickt und so weiter und so weiter. Und dann, ja, geht es um diese Klassendifferenz, die haben, dass er ja als illegaler Migrant da ist und eigentlich gar nicht sich da aufhalten darf und ja, das natürlich eine Altersdifferenz auch gibt und ja, ganz viele Differenzen. Ja, oder halt ein Machtgefälle. Und dieses Machtgefälle, eigentlich ja wieder, finde ich, eine spannende Sache, ältere Frau mit Geld und so weiter, aber patriarchale Gesellschaft, aber der junge Typ so ist dann eigentlich mit weniger Macht, aber er ist halt trotzdem Mann und so. Das finde ich eigentlich erstmal alles irgendwie ganz spannend.
Ja, dachte ich auch.
So. Und dann kann der aber einfach gar nicht schauspielern. Jessica Chastain spielt auch, sie spielt.
Ist halt schwierig auch in so einer Zweierkonstellation so gut zu spielen, wenn der Gegenüber halt so
ja.
und ein wenn, Stück Karton ist.
Wenn das Skript halt auch einfach...
Ja.
Ja. Dieser Film ist sehr langweilig dann dafür, dass er so eine spannende Prämisse hat oder eine für mich sehr interessante Prämisse.
Ja.
Sehr repetitiv.
Ja.
Und ja, also Spoiler bzw. Trigger Warning ist... deren Beziehung shiftet sich dann ab einem bestimmten Zeitpunkt sehr drastisch. Und um das dann darzustellen, gibt es natürlich nur einen Weg. Und er muss sie vergewaltigen. Und wir müssen das auch sehen.
Natürlich.
Ich verstehe den Gedanken, aber ich bin so, das hätte so nicht sein müssen, weil alles andere, was dann da in diesem Zusammenhang noch stattfindet, in diesem Shift in der Dynamik, hätte gereicht.
Ich finde, es war wieder dieser Standard, ein Mann macht einen Film und ist so, wie zeige ich denn das jetzt?
Ja,
Vergewaltigung.
Ja, so. Und also vor allem, es gibt da dann eben noch eine komplette, einen anderen Aspekt eben von diesem Machtgefälle, der sich dann verändert, wo ich so war, das ist doch eigentlich die viel stärkere Erzählweise, ihn dann nicht in so ein Vergewaltiger halt zu machen. Also das war so unnötig auch für diesen Charakter und wie der sonst, finde ich, dann etabliert wurde. Weiß ich gar nicht irgendwie.
Ich glaube, von vornherein bestand halt einfach ein Problem, was, glaube ich, dann am Ende darauf hingeführt hat, dass mal wieder diese Art und Weise der Repräsentation gezeigt wurde. Und zwar, dass dieser Film ja interessante Themen aufmacht, so Status, Migration, illegale Migration und Vorurteile und all diese wichtigen irgendwie Aspekte, die total interessant sind. So Jessica Chastain meinte auch irgendwie nur so, dass das halt total wichtig ist, irgendwie relevant, gerade jetzt mit der Migrationspolitik in den USA und so etwas. Also es reißt schon echt wichtige Themen an, aber ja. Es bleibt halt die ganze Zeit super oberflächlich.
Mhm.
So, das wird dem nicht gerecht, das schadet dem irgendwie eher, so das dann so darzustellen. Aber weil halt von vornherein alles nur so ein bisschen angekratzt wird, aber nichts in die Tiefe geht, stand Michelle oder Michael oder whatever, stand halt vor diesem Problem, ah Mist, wie zeige ich denn das jetzt? Weil er vorher hat er keine richtige Foundation, keine Tiefe gebaut, um das dann halt so aufzulösen, um diesen Shift zu zeigen in einer Art, die halt wirklich auch so Eindruck schindet und halt das nochmal so wirklich auf so einer fundamentalen Basis darstellt, was ja total wichtig und total relevant wäre, gerade bei so einem Film, also ich meine, da hast du Potenzial. Aber dann stand er da und war so, ah, fuck, ich habe jetzt das ganze Drehbuch so seicht oder nur so ein bisschen angekratzt, ja, was denn das Einzige, was jetzt das so deutlich zeigen kann? Und dann landet er halt wieder bei Vergewaltigung.
Ja.
So, da hätte er nicht landen müssen, also so oder so nicht. Aber da hätte er schon von vornherein ein besseres Drehbuch schreiben müssen.
Und es ist ja auch wieder so dieses klassische, was ist jetzt so das Schlimmste, was wir dieser Frau irgendwie antun können und was dann auch am schlimmsten auf den Mann irgendwie zurückfällt. Und dann ist so, ja, das ist halt die eine logische Antwort. Und warum müssen Frauen immer vergewaltigt werden, um irgendwie ein traumatisches Erlebnis zu haben? Also die Situation wäre so schon genug gewesen für sie.
Ja.
Gerade sie, so wie sie etabliert wurde, als relativ ja doch behütet aufgewachsen und so weiter, sehr zart beseitet, würde ich jetzt mal sagen. Da hätte das einfach nicht sein müssen, um das rüberzubringen. So. Und das reinforced dann einfach wieder nur das, was du gerade halt gesagt hast. Es ist halt völlig überflüssig und vor allem... Und also, weiß ich nicht, ob ich da einfach dann jetzt nicht schlau genug dann dafür bin oder keine Ahnung, aber als mexikanischer Filmemacher diesen Film so zu inszenieren und dann deinen mexikanischen illegalen Migranten so dann darzustellen? Also ich verstehe, dass dann auch nicht so von wegen, ja, jeder muss dann eine Erfolgsgeschichte immer sein in den Filmen und das muss dann immer der Held sein und es muss immer, ne, um da irgendwie ein besseres Licht auf diese Menschen zu scheinen und so weiter, um da vielleicht einen Wandel in der Bevölkerung nochmal zu bewirken. Aber das ist ja dann auch irgendwie, finde ich, nicht der richtige Weg.
Ja, weil dann bist du nur so, Trump sagt, alle Mexikaner, die in den USA einwandern, sind Kriminelle. Ja. Und dann machst du einen Film von jemandem, der am Anfang vielleicht ganz nett und toller irgendwie wirkte, ja, und am Ende halt auch so endet. So, ja. Und also so von wegen so ein bisschen diese Pipeline von, man hat irgendwelche Träume, man will diese American Träume Dream irgendwie eben, man möchte die verfolgen, man möchte die bekommen, und wenn das halt nicht klappt, zu was wird man dann? Ja. Unabhängig, ob jetzt Migrant oder nicht, und ne, in auch Konstellationen, in Beziehungen, wie das Einfluss hat. Ja, weiß nicht. Weiß ja nicht. Also, Nee, ich bin da rausgegangen und ich, ja, so.
Ja.
Ja, und ich habe einfach, ich habe keinen Bock mehr, Vergewaltigung zu sehen.
Nee.
Also das ist auch eine sehr einfache Aussage, ich habe keinen Bock mehr, so, aber ich habe die Schnauze voll.
Ja.
Nein, das ist auch etwas so, abgesehen davon.
Vor allem auch, finde ich, dass die dann immer so gezeigt werden müssen.
Ja, also du so, kannst es ja andeuten und dann cutten. Ja,
oder halt so, wie das bei Rose zum Beispiel ja gemacht wurde. Da hast du ja gar nichts gesehen und du wusstest trotzdem, was genau passiert, was passiert ist.
Ja, sorry, Baby.
Ja.
So, es gibt so viele Möglichkeiten, das zu machen, und wenn du es halt nicht zeigst, ist es auch stärker. Weil inzwischen sind wir nun mal alle auch einfach, also klar, wenn ich das sehe, ich finde es nicht gut und es nimmt mich ja halt mit. Aber auf eine Art und Weise ist man halt auch irgendwie total abgestumpft, und ich glaube, das Publikum halt eben auch. Erstens, du musst Leute das nicht durchleben lassen, musst du nicht. Du weißt auch nie, wer da im Publikum sitzt. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es halt einfach schwach. Wenn du alles zeigst, ist es halt einfach da und du brauchst nichts mehr da reingeben. Mhm. Dir wird irgendwie sowas so nasser Sack dahingelegt und ist so, ja, hier. So. Wenn du es anders inszenierst, dann hast du da einfach noch viel mehr so einen Druck drauf und eine Spannung nicht, aber so dieses Unangenehme hast du noch mehr in dieser Luft stehen, weil du bist so, ah, okay, ich weiß, was da passiert ist. Ja, keine Ahnung. Also ich finde es auch, also ich finde, es ist aber auch kein Wunder, dass das allermeisten Filmen passiert, die von Männern gemacht wurden.
Ja.
Ich weiß auch nicht, was die so glücklich macht, so welche Szenen irgendwie zu schreiben.
Ich hatte gerade noch einen Gedanken noch dazu. Und zwar, also deren Beziehung ist auch, also die ist sehr basierend auf Sex auch. Mhm. Also so, da ist wenig darüber hinaus.
Mhm.
Und da finde ich, also weil man hat dann schon auch gesehen, dass er der Stärkere ist von den beiden. So, sie ist ja auch eine sehr zierliche Person irgendwie und so weiter. Das heißt, so dieses Kraftding war dann auch schon da. Und das wurde auch dann da schon in diesem Kontext dieser Szene gezeigt, bevor die Vergewaltigung stattgefunden hat. Das heißt, man wusste da auch schon, ah ja, er ist eh der Stärkere und so weiter. Und da finde ich, hätte man doch das irgendwie, also ich hätte es viel spannender gefunden, habe ich gerade so gedacht, wenn sie versucht hätte, sich bei ihm dann so anzubiedern und so quasi ihn wieder mit Sex zu versuchen zu überzeugen, irgendwie diese Situation da zu entschärfen, was auch immer. Und er das dann halt ablehnt. Also er kann sie ja auch irgendwie doller anfassen und irgendwie wegschieben oder was auch immer. Also dass da dieser Kraftaspekt auch doch nochmal irgendwie durchkommt. Aber das finde ich, hätte ich irgendwie die spannendere, stärkere Story auch für ihren Charakter und so, das hätte da nochmal viel besser reingepasst.
Das hätte vor allen Dingen, was diese Machtstrukturen, die am Anfang etabliert wurden in dem Film, hätte das nochmal irgendwie so supported und anhand der bestehenden, das wäre halt diese, also es besteht diese Machtstruktur, die wird etabliert, wir wissen Bescheid, ah, okay, so stehen die zueinander.
Ja.
Und indem du dann aber diese Szene machst mit der Vergewaltigung, dann bist du einfach so, anders.
Ja, wirklich.
Zack, anders.
So, Schalter umgelegt.
So eben, also es ist halt so abrupt und es ist dann auch wieder da. Also es fehlt halt dieser Weg dahin. Es ist ja immer eine Entwicklung, selbst wenn etwas irgendwie Schockierendes passiert, ganz plötzlich. Yeah. Oder du erfährst etwas, du kriegst eine Information, klar. Aber gerade da muss es ja noch irgendwie zu diesem Moment kommen, bis dann dieser krasse so Machtshift kommt. Ja. Und das ist halt kein Schalter, der umgelegt wird.
Nee, weil so wäre es dann halt ja auch wirkliches Character Development und nicht einfach, ah, und jetzt schlechter Mensch.
So. Ja.
Ja.
So, das, ja, bettet das alles irgendwie falsch ein. Also es ergibt von vorne bis hinten keinen Sinn. Ja. Meiner Meinung nach, roter Faden wo.
Ja, ich glaube, ich muss auch doch noch einen halben Stern runtergehen. Jetzt, wo wir da so drüber sprechen. Die Ballettszenen haben mich halt so ein bisschen...
Ja, die fand ich
auch so schön. Hypnotisiert. Ja. Ich fand's auch schön.
Ich Ballett, so, ach, ja, toll. Auch noch mal schön.
Ja.
Ja, aber nee, der Film per se, also war ich nur so, echt.
Ich glaube, ich gehe auch noch auf anderthalb runter.
Ja.
Ja, läuft im Kino, Leute.
Let's go.
Ja,
auch im Kino läuft.
Ja, kommen wir zu was Besserem.
The Invite von Olivia Wilde. Im Cast Olivia Wilde, Seth Rogen, Penelope Cruz, Edward Norton. Ja, worum geht's? Die Ehe von Angela und Joe ist so ein bisschen rocky. Man merkt da so,
Also das sind Olivia und Seth.
Da läuft irgendwas nicht so ganz so gut in der Beziehung. Ja, Olivias Charakter hat aber ein Dinner geplant mit den Nachbarn. Penelope Cruz und Edward Norton, die dafür bekannt sind, dass sie schon recht laut Sex haben. Mhm. Das ist schon von Anfang an so ein Thema. Das sind die Nachbarn, die so laut Sex haben. Und ja, die werden eingeladen zum Dinner. Seth Rogans Charakter ist eher so, nee, gar keinen Bock. Warum kommen die jetzt? Ich werde denen sagen, die sind zu laut. Naja, und dann entsteht so eine ganze Dynamik, schon bevor die zu Gast kommen. Und dann, als sie halt zu Gast da sind, entwickelt sich da ganz viel.
Ja.
Ja.
Titel ist dann auch doppeldeutig.
Mhm.
Ja. Ist ein Kammerspiel.
Ja.
Spielt halt alles nur bei deren, in deren sehr schöner tollen Wohnung.
Wohnung.
Sehr auch viel Thema. Wohnung, ja.
Diese Wohnung viel Thema, ja.
Ich muss sagen, was mich am meisten an diesem Film überrascht hat, war, dass ich Edward Norton mochte. Das ist eigentlich ein Schauspieler, den ich nicht so gut leiden kann, muss ich sagen. Weiß gar nicht so richtig, warum. Ich einfach irgendwie so eine Unsympathie dem gegenüber.
Danke.
Aber hier irgendwie mochte ich den.
Der hat was mit einem gemacht.
Ja, ich fand, der hat gut gespielt. Ich fand den Charakter spannend.
Die Dynamik.
Ja, also allgemein, ich finde, die haben alle vier eine richtig gute Dynamik. Zu viert, aber dann auch jeweils einzeln irgendwie gehabt. Ich muss auch sagen, Olivia Wilde hat es aus dem Director Jail wieder rausgeschafft nach Don't Worry, Darling.
Wirklich.
Diesem, und ich glaube nicht mal, dass das unbedingt ihre Schuld war, dass dieser Film so katastrophal war. Also nicht so von wegen, ne?
Ja.
Ja. Naja, müssen wir jetzt hier nicht besprechen, aber ich bin froh, dass sie nicht mehr mit Harry Styles zusammen ist.
Ja.
So. Ja.
Also, wie gesagt, dieser Film findet in dieser einen Wohnung statt und natürlich, ne, dieses ganze Gefühl, also wie ich habe gesagt, das fühlte sich halt wirklich so an, wie einfach ein Theaterstück zu gucken. Und ich mag Filme gerne, die so an einem Ort spielen. Das ist nur ein Abend, ist so etwas, das mag ich schon sehr gern. Aber ich finde eben, dass das ein sehr schmaler Grat ist, den du da lang wanderst, weil entweder fällst du dadurch total runter, weil die SchauspielerInnen nicht stark genug sind, wenn das Drehbuch nicht stark genug ist. Also wirklich, du musst halt abliefern.
Die Kamera auch.
Eben, du musst abliefern, wenn du dieses eine Setting hast und dann nur diese vier SchauspielerInnen, diese vier Figuren. Und ich finde, das hat dieser Film wirklich grandios geschafft, das alles irgendwie zusammenzuweben. Wohnung zwischen Figuren, alles. So. Es hat mich sehr überrascht. Ich bin da also rein und ich wusste schon so ein bisschen natürlich, was mich erwartet. Aber ich wurde dann auch so sofort durch diese Atmosphäre, die geschaffen wurde,
den Score,
sofort so reingezogen. Auch so wie gefilmt wurde. Also es war oft so, dass du halt wirklich sehr viel von dieser Wohnung gesehen hattest. Du hast in den Flur, ins Wohnzimmer, ein bisschen von der Küche hast du alles irgendwie gesehen. So, und dann wurde rein und rausgelaufen. Du warst irgendwie mit dabei, du warst in dieser Wohnung.
Ja, es war richtig gutes Blocking. Also wie die Charaktere da dann angeordnet sind und wann die wie zum Beispiel im gleichen Türrahmen stehen oder dann in unterschiedlichen Türrahmen und was das gerade auch repräsentiert für die Dynamik, die gerade zwischen den Charakteren ist, weil da halt unterschiedliche Konflikte dann immer mal wieder so hochkommen, abebben, dann kommt ein anderer dazu und so weiter. Und wie die Leute dann halt, also die Charaktere so angeordnet sind, die SchauspielerInnen, und wie dann da auch mit dem Licht gearbeitet wird und so, das fand ich sehr clever gemacht. Ich hätte mir da an einigen Stellen gewünscht, dass das mit ein bisschen mehr Tiefenschärfe gefilmt worden wäre. Ich finde, dadurch wären einige Einstellungen nochmal deutlich stärker gewesen, weil dann das Blocking einfach nochmal stärker hätte wirken können.
Ja.
Oder auch so, ich finde, da wäre mehrfach Potenzial gewesen für so Split-Diopter-Shots, also wo du halt etwas, was wirklich sehr im Vordergrund ist, im Fokus hast und dann gleichzeitig aber was, was wirklich sehr im Hintergrund ist, wo du halt so ein bestimmtes Objektiv für benutzt. Solche Filme kriegen von mir auch immer automatisch einen halben bis einen ganzen Stern mehr.
Verstehe ich, ja.
Ja, und das, also ich fand den so vom Filmemachen her auch einfach richtig toll. Ja,
das hat richtig Spaß gemacht. Ja. Das und wenn man nochmal so zurück zum Schauspiel geht, es war ein Film, da sehr viel passiert. Mhm. Also in dieser Wohnung, die jetzt nicht klein ist, aber in dieser Wohnung ist viel passiert. Es war einerseits laut, es haben Leute übereinander gesprochen. Es war sehr, sehr dynamisch und trotzdem war ich nicht overwhelmed.
Mhm.
Ich finde, die haben es geschafft, das wirklich so mitreißend dann zu machen und viele Stimmen gleichzeitig, ohne dass das viel zu überladen wirkte und ich dann irgendwie so komplett raus war, weil ich gar nichts mehr gecheckt habe, wer was sagt oder so. Es hat trotzdem irgendwie zueinander gepasst.
Ja.
Und ja, ich finde, das hat das auch nochmal sehr, sehr gut unterstützt, was da an der Dynamik eben zwischen den Figuren los war.
Das ist auch so das, was ich eben meinte, mit so, dass halt diese Konflikte dann immer mal wieder hier ist, dann mal einer aufgefacht und dann da wieder und dann ist aber wieder abgeebbt und so. Also es gab so da dann so auch eben von, ich sag mal, der Intensität und der Lautstärke vom Schauspiel so, das ist halt da so mit dem einhergehend immer so ein bisschen hin und her. Ja. Und das war
aber, es auch mal Zeit durchzuatmen wieder.
Aber es war sehr halt passend, sehr dynamisch einfach so gut. Nur Thema Lautstärke. Seth Rogen hätte so ein Müh kleiner spielen können, Müh leiser. Also so an manchen Stellen war ich so, okay, ich verstehe, du bist gerade aufgebracht, aber so so ein kleines bisschen. Also ich verstehe auch, der war so sehr Mann. Mhm. Also es wird auch von Anfang an direkt etabliert, wie er überhaupt nach Hause kommt und alles. Aber da war ich so, okay, so ein Das stört mich gar nicht, einfach nur, dass er so ein bisschen, also wirklich auch nur so ein Mühe zurückhaltender hätte spielen können. Das hätte mir, glaube ich, ganz gut gefallen.
Checko. Mich hat es nicht gestört.
Ja.
Mich hat es nicht gestört. Was mich eher gestört hat, ist das Ende.
Ja.
So. Natürlich werde ich das jetzt nicht so wiedergeben, wie das Ende war. Aber also es wurde sowas. Der ganze Film hat ziemlich was Krasses irgendwie so aufgebaut. Also jetzt nicht irgendwie nicht so eine krasse Fallhöhe, das nicht. Aber es hat so ein Pacing reingebracht, das hat eine Dynamik reingebracht. Und per se finde ich das dann nicht schlimm, dass vielleicht diese Dynamik eben am Ende so abebbt. Das war nicht mein Problem. Aber wie es quasi irgendwie abgeebbt ist. So, ich glaube, ich habe weniger Probleme mit dem Ende, so ein bisschen, wie es inszeniert wurde, glaube ich. So, mir hat da was gefehlt.
Es ging dann auf einmal relativ schnell, finde ich. Also so, ich habe dann so im Nachhinein nochmal überlegt, inwiefern da auch wieder, nämlich das, was ich eben schon meinte, so das Blocking, das Framing mit erst Türrahmen und Wänden und dann einem Fenster, inwiefern das diesem Ende nochmal wieder auch Bedeutung zuschreibt, weil ich finde, das Ende ist so halb offen.
Ja.
Ich finde, durch eben das Framing, das Blocking, tendiere ich jetzt eher zu einer Interpretation und zu der anderen. Ich finde es auch gut, dass es offen ist, aber ich glaube, das meintest du dann auch schon, als wir direkt danach irgendwie nochmal gesprochen hatten, so ein Blick oder ein Beat nochmal, der hat ihm irgendwie gefehlt.
Ja.
Ja, und da stimme ich dir halt voll zu. Also das.
So, da ist, also da fehlt so ein bisschen Essenz. Irgendwas fehlte da.
So eine,
so, ja.
Eine Szene quasi mehr oder eine Einstellung mehr oder eine.
Ja.
Einmal,
so, ich glaube, also ich kann es eben aus der Perspektive jetzt nicht genau sagen, was genau es gewesen wäre, was ich unbedingt gebraucht hat. Also ich kann es nicht, für mich kann ich es nicht ganz pinpointen.
Ja.
So, ich habe ein paar irgendwie Ideen, aber so richtig kann ich es nicht pinpointen, was es am Ende wirklich für mich dann gemacht hätte.
Ja.
Aber es hat mich mit so einem Gefühl gelassen, wie es wirklich so, keine Ahnung, so ein bisschen mehr Salz in der Suppe oder so, I don't know.
Ja, es war dann halt doch irgendwie, und dann war es halt auf einmal einfach schon vorbei.
Ja,
Ja.
Was mich, also ich fand den Film schon gut. Mhm. Und weil ich den so gut fand, war ich dann nur so, ah Mist, warum habt ihr jetzt das Ende nicht noch einmal so richtig mitgehen lassen können?
Ja.
Das war dann eher so ein bisschen ärgerlich. Macht den Film jetzt nicht schlecht oder so.
Ja.
Aber es war so ein bisschen, ah Mist,
ja.
Chance vertan so am Ende.
Ja, ja.
Habt den trotz, Überraschung. Ja. Wir haben mal dieselbe
Bewertung.
Beide. 4 Sterne, ja.
Ja. Also ja, definitiv eine Empfehlung. Guckt euch den auch ruhig im Kino an.
Mhm.
Weil, wie gesagt, die Kameraarbeit ist schon toll.
Auch farblich.
Ja, also sehr schön. Also ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber wenn der nicht analog gefilmt wurde, dann fresse ich einen Besen. soll ich jetzt einmal nachgucken, um zu gucken?
Bitte einfach nur, ob ich gleich einen Besen hole.
Ja, also der Film wurde auf 35 mm gefilmt.
Du brauchst keinen Besen fressen.
Ich brauche keinen Besen fressen. Fantastisch.
Ergibt Sinn, ja. Ja, makes sense.
Ja. Wenn ihr euch jetzt fragt, was hat es damit auf sich, guckt euch doch gerne unser Video zu Nolan an. Da mache ich einen 10, 12, 15-minütigen Exkurs zu Filmformaten und IMAX. Let's go.
Let's go. Ich muss aber sagen, ich mag 35, mag ich sehr gern.
Ja.
Ich glaube, so ist... Ich glaube, 35 mit so meinen Favorite.
Hm.
Glaub, ja.
Hm.
Was ist dein Favorite?
Kann ich so nicht sagen. Also, ich bin auch großer Fan von 16 mm, muss ich sagen.
Checke.
Aber
da muss es der richtige Film sein, finde ich. Ja.
Es kommt dann einfach immer auch nochmal auf, welche Film wurde dann wirklich verwendet, Lighting und so weiter, Post-Production, also da kommen ja immer dann noch so Sachen dazu.
Aber es ist ein Vibe, so ein Gefühl, was das übermittelt.
Ja.
Ja.
Ich habe da letztens mich so einen Tweet gesehen, sorry, ich muss jetzt einmal kurz hier mit reinbringen, so einen Tweet gesehen, wo da war ein Foto von, ach, wer war das denn? Keine Ahnung, irgendwer im Oval Office im Anfang der 2000er.
Oh, ich weiß.
Und da hat jemand geschrieben, so, ja, von wegen, ich bin der festen Überzeugung, dass sich das Tageslicht einfach verändert hat und das Foto ist einfach nur der beste Beweis und in den Replies und mein erster Gedanke war auch so, das Foto ist halt einfach analog, das ist halt nicht digital, das ist nicht mit dem iPhone oder whatever, das ist analog, das fängt Licht einfach anders ein, also das sah einfach anders aus, weil es halt eine andere Fotografietechnik ist. Ja.
So wurde dann auch darauf reagiert, so von wegen so, denk nochmal nach.
Ja, fand ich ein bisschen witzig.
Aber das Licht war anders.
Also bestimmt war das Licht auch ein bisschen anders.
Oh, das
aber nicht so drastisch. Naja,
gut. Da gab es noch keine iPhones.
Belassen wir es mal
neu.
Dabei.
Ja.
Also definitiv eine Empfehlung. Schaut euch The Invite an. So, sagen wir noch mal kurz was zu House of the Dragon.
Mhm.
Also, ich würde gerne eine Sache sagen. Also, einmal Shoutout an Cinema Strikes Back noch mal an dieser Stelle. Mhm. Eine Kritik, die halt schon länger haben, ist, dass die Serie sehr eindeutig Team Schwarz, Team Rhaenyra ist.
Ja.
So in dem, wie sie halt alles erzählt.
Ja.
So. Und ich finde, dass die Serie jetzt aber angefangen hat, das nicht mehr so stark zu sein. Also die grüne Seite hat jetzt einige Sympathieträger, also vor allem Darren und Gwaine für mich.
Ja.
Und
Helena auch.
Helena und, wobei die finde ich, ist so ein bisschen farblos. Also so, ja, sie ist natürlich bei den Grünen, aber
so soll sie aber jetzt so Schritt für Schritt porträtiert werden. Also diese Entwicklung habe ich schon gesehen.
Ja.
Aber es gelingt, ist eine andere Sache.
Ja. Aber die ist für mich so ein bisschen außen vor, weil das ist halt so Helena.
Ja, die ist so gefühlt gar kein Team.
Ja, deswegen, das meine ich so. Ja. Die ist halt so, die hat kein...
Die
ja.
ist ein Team Chickens.
Ja. Und das ist jetzt vielleicht halt ein Hot Take und meiner Sympathie für Tom Glencarney auch vor allem zuzuschreiben. Aber ich finde den Story Arc von Aegon, diese Staffel, der macht richtig Spaß anzugucken.
Ja.
Ich finde, das ist eine sehr spannende, interessante Entwicklung.
Mhm.
Und gerade jetzt hin zu dieser letzten Folge, wo er so war, okay, ich sterbe jetzt gleich, das heißt, I'm gonna go out with a bang.
Ja.
Und dann kommt halt dieser entstellte Sunfire da so von hinten und auf einmal hat er wieder so ein Feuer in sich.
Literally.
Und das fand ich fand das mega cool inszeniert. Ich fand das Schauspiel mega. Und ja, weiß ich nicht, es hat richtig Spaß gemacht, irgendwie das jetzt, ich bin sehr gespannt, was jetzt die nächste Folge dann noch passiert mit Aegon, aber so ihm diese Folge anzugucken von am Anfang da in diesem Karren mit Larys zusammen.
Ja.
Und dann jetzt hin dazu.
Ja. Ist ja auch funny, weil irgendwie kommt da ja noch so Sympathie dazu, dass einfach so Sunfire jetzt genauso entstellt aussieht wie er.
Ja.
Und da jetzt da wieder noch mehr diese Parallele irgendwie ist. Und dadurch kommt ja auch nochmal so eine andere Connection rüber.
Dieser Bond zwischen Drachenreiter und Drachen.
Der auch erst in dieser Staffel überhaupt gezeigt wird, den Bond von den beiden gab es ja vorher nicht wirklich.
Doch.
Ja, ich finde aber nicht so wirklich. Nee, ich finde, es wurde erst so wirklich, wirklich klar, als er da bei dem angeblich toten Drachen war, wo er halt getrauert hat, dass Sunfire nicht mehr da ist. Ich finde, erst da kam so wirklich das richtig rüber, dass er diesen Bond hat.
Ja.
So. Und deswegen freue ich mich jetzt aber auch, diese Szene dann da zu haben, die das nochmal unterstreicht. So, weil vorher war, ja, okay, weiß ich, aber ich habe es halt nicht gefühlt.
Ich habe halt immer diese eine Szene, wo er da mit Sunfire steht und Sunfire ihn so stupst und er so lacht und das ist so, ich war so, ach ja, süß.
Und genau so eine ähnliche Szene ja jetzt auch mit Daemon und Caraxes.
Ja.
Also,
nach diesem fantastisch inszenierten Drachenkampf da on the ground, das haben die auch in dem Behind the Scenes gesagt, dass seit sonst sind halt diese Drachenkämpfe immer in der Luft und es sieht irgendwie alles relativ elegant aus und so weiter. Mhm. Und die waren so, was, wenn wir das jetzt immer mal on the fucking ground machen, weil dann ist es auf einmal nicht mehr so elegant.
Nee.
Und dann ist es so, weißt du, so dreckiges Kämpfen mit Haare ziehen und so.
Ja.
Ja.
Aber ich bin ehrlich, ich hatte auch einfach ein bisschen Mitleid mit Chief Steeler, aber ich denke mir nur so, so hat Leben gechillt für keine Ahnung wie viele hundert Jahre.
Kleine Richtigstellung aus dem Schnitt. Chief Steeler ist, wenn man sich an die Buchlore hält, zu dem Zeitpunkt, wo er jetzt mit Rhaenyra gebondet ist, definitiv über 50 Jahre alt, wohl aber eher sogar 80 oder 90.
Hat einfach seine fucking Schafe, seine sie? I don't know. Hat die Schafe da aufgefressen, keine Ahnung, hat da Picknicks weggesnackt, hat ein bisschen Picknick gemacht, ganz tolles Leben, einfach free. Und dann kommt so Rhaena und ist so, you're involved now.
Ja, so von wegen, meine Issues sind jetzt deine Issues. Und du wirst jetzt dafür dann von drei Drachen attackiert.
Genau. Und Entschuldigung? Hatte ich schon ein bisschen Mitleid an dem Moment, weil ich war nur so, was kann ein Cheap Stealer dafür? So, leave me out of this eigentlich.
Lass den doch mal in Ruhe.
Aber eine lustige Sache habe ich auch gesehen, einen Post, und zwar, dass Caraxes eigentlich einfach aussieht wie ein Churro.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Und ich muss sagen, I see it.
Ja.
Jetzt kann ich kann es nicht anziehen.
Ja. Ich finde es halt so, der hat ja noch diesen, also von den Maestern hat er ja noch den, nicht Maestern, sorry, von den, wie heißen die denn da?
Ja, diese Drachenleute da.
Ja.
Die, wie heißen die nochmal?
Oh Gott, Dragon Keepers, Drachen, was haben wir jetzt?
Hüter,
wir haben es gerade mal nachgeguckt. Die haben Caraxes ja noch den Namen Bloodworm oder Blutwurm gegeben. Und das immer, wenn man den halt so fliegen so, sieht so, und der sich so schlängelt und halt, der hat ja so einen endlos langen Hals und alles. Aber ja, sehr, sehr süß. Und ich fand auch wieder da cool zu sehen, wie Daemon und Caraxes halt wirklich so ein Team sind.
Anstupst, da war ich Gordon. Ja, das ist süß.
Aber auch wie sie dann halt eben, also wie Daemon dann zu Caraxes rennt und die dann die Attacke macht. Ich finde die Attacke nicht gut. Ich finde nicht, dass die Drachen sich so untereinander bekämpfen sollten. Da bin ich dagegen. Aber da war ich so, ihr seid halt echt ein Bombenteam. Ja. Auch noch mal krass irgendwie zu sehen, wie klein Cyrax ist. Yes. Also Rhaenyras Drachen. Aber hübscher Drachen.
Hübscher Drachen. Sieht einfach genauso aus wie Rhaenyra.
Ja.
Wenn wir zu ihr kommen, hoppala, so, jetzt. She's losing it. Und nicht nur mental, so von wegen, nur so, dass da einfach zu viel abgeht und sie ist maßlos überfordert und sie weiß nicht mehr genau, wen sie wie was trauen kann. Aber auch da, heute haben wir viel über Machtgefälle gesprochen und auch da sieht man, wie es halt sich verändert. Allein wie sie dann, oh, wie heißt die hinterlistige blöde Kuh?
Missaria?
Ja, Missaria. Ja, da ich langsam, wenn ich so ein bisschen, ich habe eine Vendetta gegen sie. Auch da, wie sich dieses Machtgefälle irgendwie entwickelt hat, dass Rhaenyra jetzt einfach wirklich so gute und nette Worte braucht. Und wegen, ja, sag mir, dass ich das alles richtig mag. Mhm. Sag mir, ich bin eine gute Königin. Und auch, wie das halt eben so gedreht wurde, dass eben Rhaenyra halt da sitzt und deswegen so unter ihr ist und wer so aktiv in der Szene ist und wer eher so passiv. Mhm. Und dieses Machtgefälle, was sich da zeigt, finde ich also sehr cool irgendwie dann inszeniert und wahrscheinlich auch so dann in der kommenden Folge bestimmt auch noch mal irgendwie relevant. But not good for her.
Ja, und ich finde halt auch, dass Missaria einfach die ist, also sie sagt ja zumindest, dass sie Team Schwarz ist.
Ja.
Ich glaube, sie ist Team Missaria, aber das jetzt mal außen vor gelassen. Sie sagt, dass sie Team Schwarz ist und dann alles, was sie aber tut, ist sehr offensichtlich Downfall Team Schwarz so ausgerichtet. Also so, sie ist ja da so Daemon und Rhaenyra gegeneinander am Aufhetzen und hier irgendwie dann noch mit Alicent und dies und das. Also so, das, die sorgt ja total für so ein Infighting in Team Schwarz. Und das, also auch ja im kleinen Rat und so mit ihren Kommentaren und allem. Und da bin ich so, warum schmeißt die da keiner raus?
Ja.
Die geht mir auf den Keks.
Ich finde es halt auch interessant, weil am Anfang war man so ein bisschen, okay, sie ist vielleicht einfach eifersüchtig, ne, auf Daemon und die Beziehung da, weil she has a thing for Rhaenyra. Aber das zeigt sich jetzt immer mehr, dass da halt noch mehr dahinter steckt. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das noch äußern wird. Und ich glaube, dass sie einen massiv großen Teil dabei noch haben wird, dafür verantwortlich sein wird, dass da noch ziemlich was bröckeln wird.
Ja.
Das möchte ich nicht sehen, aber ich bin mir sicher, dass wir das sehen werden.
Ja. Und sonst, ich fand es aber jetzt auch ich finde die letzten beiden Folgen echt gut und unterhaltsam auch. Also waren echt einige Sachen auch dann eben so mit Gwen und so, die ich dann halt echt ganz cool fand, dem Charakter nochmal mehr Tiefe gegeben haben. Ist jetzt unabhängig davon, dass er jetzt confirmed gay ist. Aber dass er halt da auch diesen Scam, den Rhaenyra da ja mit diesen Baratheon-looking Männern dann irgendwie machen wollte und so, das fand ich halt auch alles irgendwie ganz cool.
Ganz wichtig.
Ja.
Sir Crispin Cole.
Ach so, ja. Ich dachte, du willst jetzt die Alicent Aemon Sexy. Das ist
eine Geschichte, nein. Dazu, oh nee, daran möchte ich gar nicht denken. Nee, aber Sir Crispy, so wie viele ihn ja auch nennen. Dass er endlich. Ich habe so lange darauf gewartet und es war so ein gottlos lächerlicher Tod und das fand ich so toll. Es war eine Frau.
Ja.
Es war eine Frau.
Und das ist halt, toll. Also.
His head on a spike. Toll.
Ja.
Habe ich so happy gemacht.
Und die Frau, die das war, das ist ja die, ich weiß nicht, ob das da auch schon die Frau ist, aber es ist auf jeden Fall die Frau dann sonst in der Zukunft von Kragan Stark, also von dem, mit dem Jace da auf der Mauer gesprochen hat.
Auf der Mauer, auf der Lauer.
We don't know, weil die Serie uns das nicht erzählt, aber it's there.
It's there.
Ich finde das, also, sorry, aber Alicent ist ein bisschen stupido, weil what do you mean, sie hat Aemond da jetzt irgendwie gepoisoned und denkt, hat dann aber nicht durchgezogen.
Ja.
Also so, dann musst du doch nochmal irgendwie, der Dolch war doch da. Du hattest deinen eigenen Dolch auch noch dabei. Du hattest zwei Dolche.
Und das Ding ist ja auch, abgesehen davon, ob sie jetzt ihren Sohn töten will oder nicht. Ne?
Das ist eine ganz andere Story.
Aber es ist ja auch einfach hardcore gefährlich für sie. Also, wenn sie ihn poisont und er geht dann poisoned zu dieser Hexe oder whatever und so und überlebt das dann.
Ja.
You're in trouble.
Sie ist ja jetzt eh schon in trouble, weil sie ist ja jetzt alleine außerhalb von Harrenhal.
Ja.
What are you gonna do, girl?
Ja. Und dann hättest du ihn, du hättest durchziehen müssen, um sicher zu sein. Weil ja. wenn du nicht weißt, ob das jetzt funktioniert hat oder nicht, ja. dann hast du ein scheiß Problem.
Ja.
Wenn er das überlebt, dann wird es überleben.
Ja.
Und dann wird sie ein Problem haben.
Vor allem deswegen ist sie jetzt ja doppelt in danger, weil sie ist alleine da unterwegs.
Ja.
In den Königslanden.
Und hat jetzt einen Feind, oder ihren Sohn.
Oder Flusslanden oder wo auch immer.
Rebellions. Ich finde es so lustig, dass du das Deutsch sagst.
Ja, weil ich jetzt halt die ganze Zeit Cinema Strikes Back höre und die halt die Sachen immer auf Deutsch sagen. I'm sorry.
It's okay. Es ist ja immer meistens wörtliche Übersetzung, also ich weiß schon, wovon du sprichst.
Ja, deswegen ist sie da halt jetzt doppelt und dreifach irgendwie in Gefahr. Vega ist immer noch on the loose und alles. Also ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt jetzt auf das Staffelfinale. Ich habe mir den Trailer jetzt bewusst nicht angeguckt, weil so.
Ich habe die mir tatsächlich nie angeguckt, die Trailer.
Ich habe halt immer mal so Ausschnitte gesehen jetzt sonst, aber jetzt wurde mir auch was und zugespielt ausgeführt und dann war ich so, nein, stopp.
Ich möchte auch keine Spoiler sehen, gar nichts.
Ja, mir ist im Nachhinein, nachdem wir die Folge geguckt haben, ist mir noch aufgefallen, dass mir noch was anderes nämlich gespoilert wurde, weil es ja irgendwie immer jetzt Leaks vorher gibt. Und zwar wusste ich, aber ich hatte es dann schon wieder vergessen, dass es halt wohl eine Rhaenyra Missaria Sex-Scene geben soll. Und dann gab es die ja aber nicht mal.
Also es gab eine, die man nicht gesehen hat.
Ja.
Und dann bin ich so, warum zeigt der alle anderen Sex-Szenen? Aber das ist homophobic.
That's homophobic. At HBO.
Exactly. We lesbians want to see something lesbian.
Ja.
Ja. So. Amen.
ja, okay.
Ja.
Belassen wir es dabei. Die Folge ist, glaube ich, lang genug. Mhm. Nächste Woche kommt keine Folge. Wir haben uns nämlich ein bisschen verkalkuliert mit unseren Film und wann wir die gucken können und wann nicht und so weiter. Deswegen gibt es jetzt hier eine etwas längere Folge und dann dafür nächste Woche keine. Falls ihr das Nolan-Video noch nicht gesehen habt.
Guckt das gerne noch an.
Oder falls ihr es schon gesehen habt, guckt es euch nochmal an.
Eben. Viel oder Spaß. Falls ihr The Odyssey noch nicht gesehen habt und dachtet so, hey, das wollte ich danach gucken, dann hier der Reminder.
Ja, genau.
Ja.
Und ja, dementsprechend hören wir uns dann in 2 Wochen
aber
wieder.
Du... Da fehlt noch was. Die Maus der Woche.
Die Maus der Woche,
stimmt. Die Maus der Woche fehlt. Wir vergessen die in letzter Zeit ein bisschen zu oft. Das ist, I'm sorry.
Einmal haben wir sie vergessen, oder nicht?
Ja.
Und dann hatten wir halt das Nolan-Video, da haben wir keine gemacht.
Aber jetzt müssen wir es halt machen.
So. Okay.
Okay, wer ist deine Maus der Woche?
Meine Maus der Woche.
Ich finde es lustig, wie du versuchst, Zeit zu stehen, indem du das so in Zeitlupe sagst. Und versuchst so, okay, schaffe ich es in der Zeit, mir was auszudenken.
Also ich habe halt so ein paar Leute irgendwie im Sinn.
Tom Glencani, Tom Holland. Also, du hast so gelacht, dass es gar nicht so weit von entfernt
ist. Also ich bin so ein bisschen bei Sunfire.
Okay, fair.
Irgendwie.
Fair.
Weil die Maus war, she was not doing well.
No.
And now she's back.
Nochmal eine kleine Klarstellung aus dem Schnitt. Sunfire ist ein männlicher Drache und kein weiblicher.
We don't know yet if she's thriving.
Ja, ob das jetzt Blood Magic war oder ob die einfach halt in so einem restorative State war und einfach nur ein bisschen Zeit brauchte. Genau. Ich nehme jetzt Sunfire, weil she's looking deranged and I love that for her. Go get him. Go get him, girl.
All against beauty standards. We period. Support.
Ja.
Ja.
Das ist meine Maus der Woche.
Ja. Checke.
Und wer ist deine Maus der Woche?
Meine Maus der Woche, und ich brauche jetzt nicht lange nachdenken, ist jemand, das ich einfach vermisst habe. Und zwar Olivia Colman. Ich musste an Heartstopper denken und ich war so, wen habe ich vermisst? Wenn ich diese ganze Folge jetzt anhöre, wo hat es gehapert, wo möchte ich mehr? Und da bin ich nur so, ich vermisse Olivia Colman und ich liebe sie, es ist toll, alles an ihr ist toll.
Ja, wir kriegen ja bald einen Film mit ihr, Wicker heißt er. Da einmal auch, muss ich nur kurz zu sagen, da war eigentlich Dev Patel gecastet. Ja, ich war so, wie heißt der? Dev Patel und jetzt ist Alexander Skarsgård Friend of the Pod, wir lieben Alexander Skarsgård, ja. Aber ich hätte sehr, 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 sehr gerne Dev Patel in dieser Rolle gegenüber, ja, von Olivia Colman gesehen. Ja. Ich bin sehr hyped für ihre Rolle da.
Ja.
Because she's gonna be unhinged, ja, and she's gonna be horny.
Ja.
And I love that for her.
Mhm. Ja.
Ja.
Ja, unterschreibe ich genauso.
Mother.
Mother.
Ja.
It's supporting my,
ja,
choice. Ja. My choice.
Ja.
Ja.
Okay.
Okay.
Gut.
Dann bis in 2 Wochen.
Bis in 2 Wochen.
Ciao.